Herzlich willkommen zu einer neuen Predigt aus dem ersten Petrusbrief. Ich habe heute die Predigt überschrieben mit Segen unter erschwerten Bedingungen. Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, mache Limonade draus. Kennst du das, wenn dir ein Missgeschick passiert? Zum Beispiel, dir fällt irgendwas runter. Was sagst du da? Kennst du das, wenn dich jemand dumm anmacht, im Straßenverkehr dir zum Beispiel die Vorfahrt nimmt? Welchen Finger zeigst du ihm am liebsten? Kennst du das, wenn dir aber auch so wirklich richtig übel mitgespielt wird? Ja, du hast irgendwas richtig gemacht, aber statt Lob kriegst du einen Tritt in den Allerwertesten. Was denkst oder sagst oder wie reagierst du? Heute soll es darum gehen, wie man Limonade macht, wenn einem das Leben Zitronen schenkt. Limonade soll hierbei für den Segen stehen und Zitronen stehen für all die Situationen, die einen sauer machen können. Das Thema Segen, das zieht sich ja durch die letzten Predigten durch. Wir hatten die Predigtreihe, wo wir uns das Lebensbild von Jakob angeschaut haben, wie er gesegnet wurde und selbst zum Segen wurde. Letzten Sonntag ging es darum, dass auch wir dazu berufen sind, andere zu segnen. Damit es nicht heute das Gleiche wird, überfliege ich und gehe nur ganz kurz auf die Verse aus 1. Petrus 3, 8 bis 12 ein. Weil genau darum geht es auch, dass wir zum Segen berufen sind. Petrus schreibt seinen Brief an Christen aus Kleinasien, die damals soziale Ausgrenzung und Diskriminierung erlebten. Und der Brief ermutigt sie, trotz dieser Anfeindungen in der Nachfolge Christi zu bleiben. Vielleicht war das damals eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Kultur, ganz andere Herausforderungen. Aber ich glaube, dass das Prinzip auch heute noch gilt. Auch uns bietet das Leben heute oft Zitronen. Und so können wir auch heute, denke ich, vom Limonadenrezept von Petrus profitieren. In Vers 8 heißt es, ich lese die Verse 8 bis 12 aus der Lutherübersetzung, in Vers 8 heißt es: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Gleichgesinntheit. Also mir fällt es schwer, einer Meinung zu sein, solange alle anderen meiner Meinung sind. Aber ich denke, hier geht es nicht um dieselbe Meinung haben, dass wir alle die gleiche Meinung haben, sondern dass wir die Gesinnung Christi haben. Ja? Ihr sollt nicht alle meiner Meinung sein, aber es geht um die Gesinnung Christi. Ja, man könnte es mit einem Chor vergleichen. Der hat verschiedene Stimmen. Die singen alle zur gleichen Musik, aber für sich genommen hört das sich manchmal komisch an. Ja, da gibt es die hohe und schrille Stimme, dann gibt es die Altstimme, dann gibt es manche Stimmen, die hören sich sehr eintönig an, wenn man so alleine für sich singt. Und manche Stimmen, die haben auch einfach nur Pause. Aber zusammen hört es sich sehr harmonisch an, wenn wir alle nach Gottes Melodie singen. Mitgefühl und Barmherzigkeit zeigst du, wenn dir der Nächste nicht nur einfach nur leid tut, sondern auch wirklich praktische Hilfe anbietest. Auch wenn es dir persönlich vielleicht nicht passt. Es wird nie passen. Barmherzigkeit und Mitgefühl sind die Zeichen der echten christlichen Nächstenliebe. Vers 9 heißt es dann: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Die größte Herausforderung der Liebe zeigt sich, wenn es um Unrecht, wenn es, wenn uns Unrecht geschieht. Statt Böses mit Bösem zu vergelten, sollen wir segnen. Ich denke, wir kennen das. Man wird kritisiert, obwohl man sein Bestes gegeben hat. Die natürliche Reaktion ist bei uns irgendwie Vergeltung zu üben. Vielleicht Rache zumindest sich zu verteidigen. Petrus ruft uns jedoch dazu auf, stattdessen freundlich zu antworten und die Person zu segnen. Den Teufelskreis schon auf der kleinsten Ebene zu durchbrechen. Ich denke, der natürliche Drang zur Vergeltung ist tief in uns verwurzelt. Und ich denke, dass genauso auch die ethnischen Konflikte entstehen, die oft einfach nur auf gegenseitiger Vergeltung beruhen. Irgendwann weiß man gar nicht, welches Land hat angefangen. Und ich denke, nur Jesu Liebe kann diesen Kreislauf durchbrechen. Jesus fordert uns dazu auf, unsere Feinde zu lieben. Und nur durch diese Liebe können wir wahre Versöhnung erfahren. In einem Kommentar habe ich gelesen, da hieß es, wir lieben einander um Jesu Willen, zu dessen Leib wir gehören. Wir lieben einander um unseren Bruder und unserer Schwester Willen, für die Jesus gestorben ist. Und wir lieben einander auch um unsretwillen, indem wir diejenigen segnen, die uns Unrecht getan haben, werden wir einen Segen erben. Dann hieß es noch hier, wenn du nicht um Jesu Willen oder um deines Bruders Willen lieben kannst, dann tu es um deinetwillen. Petrus wäre nicht Petrus, wenn er nicht zu diesem ein gutes Zitat aus dem Alten Testament hätte. Und er zitiert aus Psalm 34, 12 bis 16, da heißt es, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue das Gute, er suche Frieden und jage ihm nach. Also sechs Zutaten für eine gute Limonade, würde ich mal sagen. Und die Begründung ist, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. So oft fällt es uns einfach viel leichter, etwas Böses zu reden. Ja? Bei den ersten drei Fragen, wie wir so auf verschiedene Missgeschicke reagieren, habt ihr es gemerkt. Das liegt einfach so nah. Etwas Böses zu reden oder etwas Böses zu tun oder unsere Klappe einfach nicht zu halten. Und die Belohnung für das Böse, das ist irgendwie schneller verfügbar, schneller zu haben. Das schnelle Geld, das einfach verdiente Geld, das ist einfach so attraktiv. Die Abkürzungen im Leben versprechen, so viel Zeit zu sparen. Den Frieden, den Shalom, erst suchen und dann ihm noch nachjagen, das ist doch viel zu anstrengend. Mit Waffen, Drogen, Menschenhandel, damit macht man heute das große Geld und das schnelle Geld. Aber nein, was lange währt, wird endlich gut, weil wir haben einen Gott, der uns sieht, der unsere Gebete erhört. Und hier heißt es, Gott sieht die Ungerechten, aber auch die Gerechten. Vielleicht fühlst du dich manchmal ungerecht behandelt, übersehen, auf der Arbeit, vielleicht sogar auch in der Gemeinde. Aber dann darfst du wissen, Gott sieht jedes gute Werk und er hört jedes gute Wort, auch wenn Menschen das nicht anerkennen. Gott kommt da nicht zu spät. Gutes Reden, Gutes tun und Frieden suchen und nachjagen, kurz mit einem Wort segnen, das ist letztendlich nachhaltiger. Deine Berufung zu segnen hört nicht da auf, wo Leid um die Ecke kommt. Deine Berufung zu segnen hat eine Hoffnung. Wenn du segnest, wirst du gesegnet werden. Stimmt das? Hat das was mit der Lebensrealität zu tun? Darum geht es in dem heutigen Abschnitt, in den Versen 8 bis 13. Und ich werde die Neues Leben-Übersetzung dafür lesen und andere Übersetzungen dazu nehmen. Petrus beginnt mit einer Frage. Wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, Gutes zu tun? Rein theoretisch, wenn du immer Böses mit Gutem vergilst, wenn du immer segnest, wenn andere dich verfluchen, dann muss das Gute dich doch auch irgendwann mal einholen, wie so ein Bumerang. Das muss doch irgendwann zurückkommen. Das muss sich doch irgendwann lohnen. Ich denke, Petrus weiß ganz gut, dass diese Welt nicht immer so funktioniert. Manchmal erleben wir genau das Gegenteil. Aber er ruft uns dazu auf, das Gute zu tun, auch wenn wir auf Widerstand stoßen. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du einem Mitschüler geholfen hast, der in der Klasse gemobbt worden ist. Nur um selbst ins Visier der Mobber zu geraten. Vielleicht hast du dich am Arbeitsplatz mal geweigert, bei unethischen Entscheidungen mitzumachen. Und du wurdest von den Kollegen unfair behandelt und belächelt und auch diskriminiert. Oder du wolltest was Gutes für deinen Nachbarn tun und du stößt nur auf Gleichgültigkeit oder auf Undankbarkeit. Wir merken, dass dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang oft gar nicht so da ist. Und es tut einem weh, für das Richtige zu leiden, oder? Wer will das schon? Und doch ist es das, was die Nachfolger Jesu ständig erleben. Genau das ist das, was auch Jesus selbst erlebt hat. Und er sagte, wenn der Meister verfolgt worden ist, werden auch die Nachfolger verfolgt werden. So ein Christ ist schon eine arme Socke, oder? Immer kriegt man eins drauf. Kann man schon in Selbstmitleid verfallen? Wie schätzt Petrus diese Situation ein? Sieht er den Christen in der Opferrolle? In Vers 14 heißt es hier, doch selbst wenn ihr dafür leidet, dass ihr das Richtige tut, seid ihr gut dran. Also habt keine Angst und seid unbesorgt. Petrus weigert sich hier, die Opferrolle anzunehmen. Glückselig seid ihr, heißt es in anderen vielen Übersetzungen. Das klingt doch paradox, oder? Leiden und Glückseligkeit? Wie passt das denn zusammen? Was ist das für ein Segen, wenn man um der Gerechtigkeit willen leidet? Offenbar hat dieser Petrus, der diesen Brief schreibt, der im Garten Gethsemane noch sein Schwert zückte und für die Gerechtigkeit kämpfen wollte, offenbar hat der die Worte Jesu aus der Bergpredigt, diese Seligpreisungen, verstanden. Und Petrus sieht etwas Glückseliges darin, für die Ungerechtigkeit, die man erlebt, zu leiden. Und das sogar noch furchtlos. Wir leben in einer verdrehten Welt. Das Böse wird scheinbar belohnt, das Gute wird bestraft. Und da kann in einem die Angst hochkommen. Die Angst davor, sich auf die gute Seite zu stellen, sich zu dem Guten bekennen. Und dann gibt es auch diesen Petrus und die anderen Christen, die sich trotzdem für das Gute entscheiden. In den Abschnitten vorher ging es um dieses große Thema Unterordnung unter die Regierung, die Haussklaven unter ihre Herren, auch unter die ungerechten Herren. Und auch in der Beziehung dieses Thema Unterordnung. Petrus fordert dazu auf, sich zu unterordnen, auch wenn es gottlos zugeht, wenn es korrupt wird, wenn man ausgebeutet wird, wenn man unfair behandelt wird. Und Petrus sieht da glückliche und mutige Menschen. Menschen, die die segnen, die sie verfluchen, die Böses mit Gutem vergelten, die den Frieden suchen und ihm wirklich auch nachjagen. Was ist das Geheimnis dieser Menschen? Woher nehmen die ihre Kraft? Was motiviert sie, weiterzumachen? Vers 15. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Luther sagt, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Christus in uns, in unserem Herzen, ihn heiligen. Das, was in uns steckt, das prägt unser Verhalten. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Unsere Identität, die drückt sich in unserem Verhalten und in unseren Reaktionen aus, in dem, was wir reden. Und das wird immer wieder Fragen aufwerfen. Warum segnest du mich, obwohl ich dich verflucht habe? Warum tust du mir Gutes, obwohl ich dir etwas Böses getan habe? Was ist deine Hoffnung? Was treibt dich an? Was ist der Mittelpunkt deines Lebens? Was hat oberste Autorität in deinem Denken, Handeln und Entscheiden. Ich denke, dass jeder Mensch etwas hat, das ihm heilig ist. Wir sind Menschen, die zur Anbetung geschaffen sind. Jeder Mensch betet irgendwas an. Irgendwas ist jedem Menschen heilig. Und du findest es am besten heraus, wenn du es ihm wegnimmst, es kaputt machst oder schlecht darüber redest. Könnt ihr auch mal nachdenken, wann ihr euch aufregt. Vielleicht könnte das ein Götze sein. Jeder Mensch hat einen Gott oder Götzen, den er bereit ist zu verteidigen. Wie sieht so ein Verteidigungsmodus aus? Wie reagierst du, wenn dein Glaube, dein Gott hinterfragt, belächelt und verspottet wird? Ich denke, in so Konfliktsituationen gibt es immer zwei Extreme. Auf der einen Seite die Flucht, auf der anderen Seite der Gegenangriff. Irgendwo in der Mitte bleiben, das ist schwierig. Es gibt die Christen, die am liebsten unter dem Radar bleiben. Immer schön die Füße stillhalten und erst nach Jahren merkst du, dass dein Arbeitskollege ja auch Christ ist, dass er ja auch in eine Gemeinde geht. Vielleicht hat er nicht mit den anderen mitgelacht, vielleicht hat er mit den anderen nicht mitgespottet, aber er hat geschwiegen. Geschwiegen und gelitten. Gelitten aus Angst davor, darüber zu sprechen, was ihm heilig ist. Aus Angst, als Spinner verurteilt zu werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Christen, die mit ihrem Christsein hausieren gehen. Und die können auch wirklich aggressiv werden, wenn sie als Hinterwäldler abgestempelt werden, wenn da wieder eine neue Karikatur über Jesus auftaucht. Ja, dann wird man sauer. Und dann starten sie einen Gegenangriff. Vielleicht machen sie deutlich, wie dumm die Wissenschaftler sind, die an Evolution glauben, die Gott als Schöpfer ablehnen. Da wird man sehr polemisch. So soll es nicht sein. Wie sieht dieser Mittelweg aus? Welche Zutaten hat Petrus noch für uns? Für eine gute Limonade. Vers 16. Seid aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn dann jemand etwas Böses über euch sagt, wird er beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus ihn Lügen straft. Das sind ein paar gute Tipps für Apologetik, für die Verteidigung des eigenen Glaubens. Freundlich, sanftmütig, einfühlsam, bescheiden, aber auch ehrfürchtig, mit Respekt, Ehrerbietung und Achtung. Hinterher, nach so einem Gespräch, wo du Rechenschaft über deinen Glauben abgelegt hast, da sollst du auch ein gutes Gewissen haben. Und so oft sprechen die Taten lauter als Worte. Manchmal werden deine Worte nicht ausreichen. Vielleicht hast du nicht die passenden Worte getroffen. Manchmal wird deinen Worten auch nicht geglaubt werden. Labern kann jeder. Aber ein vorbildliches Leben, das kann oft überzeugen. Schon in den Abschnitten vorher, wo es um diese Unterordnung ging, da hieß es immer, das Ziel soll sein, andere zu gewinnen. Sie sollen euren Lebenswandel anschauen und am Lebenswandel wird erkannt werden, dass all diese falschen Behauptungen, all diese Anschuldigungen haltlos sind. Menschen sehen es und werden überzeugt, wenn man sich Autoritäten unterordnet, auch wenn es schwer ist, wenn man einem Gott mehr gehorcht, weil er die oberste Autorität im Leben hat. In der heutigen Welt ist, zumindest in unserer Kultur, es eher Tabuthema, über den Glauben zu reden. Meistens ist es irgendwie so über Umwege, dass man darauf zu sprechen kommt. Aber durch unser Leben, unsere Worte, unsere Taten legen wir ständig Rechenschaft ab über das, was in uns steckt, was unser Mittelpunkt ist, was uns heilig ist. Und Menschen werden neugierig werden, wenn sie Christen sehen, die leiden und trotzdem glücklich und mutig sind. Warum hast du so viel Hoffnung, obwohl du gerade schwierige Zeiten durchmachst? Warum gibst du nicht auf, obwohl du es schwer hast? Das spricht Bände. Wenn so eine Frage kommt, dann ist es Zeit zu reden. Dann kannst du hoffentlich deine Bibel auspacken. Dann kannst du hoffentlich die Bibelstellen zeigen, die du dir markiert hast. Wenn du nicht weißt, wo sie stehen, dann kannst du sie vielleicht auswendig aufsagen. weil du sie als Kind auswendig gelernt hast. Und dann das Ganze mit Freundlichkeit und mit Respekt und einem guten Gewissen. Und das Ganze mit dem Ziel, den anderen zu gewinnen, ihn nicht zu bekämpfen. Jeder Mensch wird in seinem Leben an den Punkt kommen, wo er leidet, wo er mit Leid konfrontiert wird. Ich meine nicht mit irgendwelchen Schicksalsschlägen, mit Katastrophen oder mit Tod. Ich meine mit dem Leid als Konsequenz für eigene Taten. Und da scheint der Vers 17 irgendwie so eine Binsenweisheit zu sein. Da heißt es, denkt daran, dass es besser ist, für gute Taten zu leiden, falls Gott es so will, als zu leiden, weil ihr Unrecht getan habt. Leiden für das Gute ist schwer. Aber ich denke, Leiden für das Böse ist noch schwerer. Manchmal machen wir Fehler. Wir alle machen Fehler. Und wir müssen mit den Konsequenzen leben, dass es Konsequenzen hat. Aber wenn wir leiden, obwohl wir das Richtige tun, dann tun wir es mit dem Wissen, dass Gott bei uns ist und uns durch dieses Leid hindurchträgt. Wir haben einfach einen Gott, der sieht und hört, die Gerechten und die Ungerechten. Und daher möchte ich uns heute dazu herausfordern, Gutes zu tun, Gutes zu reden, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen, mit einem Wort zu segnen, auch wenn es schwer ist, unter erschwerten Bedingungen. Ich möchte uns auch dazu einladen, Christus als Mittelpunkt im Leben zu haben, besonders in Zeiten der Not. Ich möchte uns ermutigen, im Alltag ein gutes Gewissen vor Gott und Menschen zu bewahren, indem man Böses mit Gutem vergilt und Sanftmut zeigt. Wir feiern heute das Abendmahl. Wir denken daran, wie Jesus unter extremstem Leid und Schmerzen nicht an sich dachte. Er dachte an seine Mutter. Er dachte an den Jünger, den er lieb hatte. Er dachte sogar an den Verbrecher am Kreuz. Und er dachte an die Menschen, die nicht wussten, was sie tun. Und er dachte an uns. Und Jesus segnet unter den schwierigsten Bedingungen. Ich nehme den Vers 18 von der nächsten Predigt vorweg. Da heißt es, auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Dafür können wir Gott danken. Jesus darf unser großes Vorbild sein. Ihm dürfen wir nachfolgen, durch dick und dünn. Amen.